RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger hat den SPD-Mitgliedern empfohlen, dem Koalitionsvertrag von Union und SPD zuzustimmen. Das Papier sei eine gute Medizin für Deutschland, sagte Rehlinger in der ARD-Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert.
Ich werbe für die Zustimmung zu diesem Koalitionsvertrag, weil ich eben glaube, dass ganz viel drinsteht für die Zukunft, wenn es darum geht, den Wirtschaftsstandort hier in Deutschland gut aufzustellen, Arbeitsplätze zu sichern, alle daran teilhaben zu lassen, das Klima zu schützen und auch die arbeitende Mitte an der Stelle mit zu bedenken. Deshalb meine ich, dass man diesem Koalitionsvertrag gut zustimmen kann.
Die Ministerpräsidentin des Saarlands, Rehlinger. Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Kallas, hat Russland vorgeworfen, an einem Ende des Krieges gegen die Ukraine nicht interessiert zu sein. Der jüngste Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy zeige, dass der Kreml einzig und allein den Krieg wolle, sagte Kallas nach einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Die EU-Außenminister haben außerdem über die Lage im Nahen Osten beraten. Die EU will den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland 1,6 Milliarden Euro an Finanzhilfen zur Verfügung stellen. Die geschäftsführende Bundesregierung hat Kritik aus der Union an der Aufnahme weiterer Afghanen zurückgewiesen. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte gesagt, dass Menschen ohne ausreichende Sicherheitsprüfung nach Deutschland gebracht würden. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
Nach Kritik aus der Union hat die Bundesregierung betont, dass alle Afghaninnen und Afghanen vor einer Aufnahme in Deutschland streng überprüft würden. Regierungssprecher Steffen Hebestreit stellte klar, erteilte Aufnahmezusagen seien rechtlich bindend. Aktuell warten rund 2600 Afghaninnen und Afghanen auf ihre Ausreise, darunter nicht nur frühere Ortskräfte der Bundeswehr, sondern auch Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten, denen in Afghanistan Verfolgung droht.
Das Parlament in Ungarn hat eine Verfassungsänderung beschlossen, die die Rechte von Minderheiten einschränkt. Künftig kann ein Mensch dort nur als Mann oder als Frau definiert werden. Nonbinäre Menschen werden nicht als solche anerkannt. Vor dem Parlamentsgebäude in Budapest demonstrierten Anhänger der Opposition gegen die Regelung. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht ist es meist klar und trocken. Im Süden und Nordosten ist vereinzelt Regen möglich, Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Tage dann wechselnd bewölkt, gebietsweise heiter, regional Schauer, Höchstwerte 16 bis 24 Grad. Und am Mittwoch im Westen Schauer, Richtung Osten freundlicher 12 bis 26 Grad. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Zunächst die Entwarnung für die A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz. Kein Falschfahrer mehr zwischen Ortrand und Ruhland. Die A3 Frankfurt Richtung Würzburg ist zwischen Bessenbach und Walderschaff und Weibersbrunn nach einem Unfall gesperrt. Die A3 Passau Richtung Linz ist zwischen Passau Süd und Pocking bis 6 Uhr noch gesperrt. Die Umleitung führt dort über die U97. Die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal ist zwischen Hilden und Hahn West immer noch gesperrt. Dort werden Unfallschäden beseitigt. A92 Deggendorf Richtung München zwischen Dingolfing Ost und Dingolfing Mitte 2 Kilometer Stau. Dort wird der Verkehr an einer Unfallstelle vorbeigeleitet. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und dem Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Und die AWUS ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz, seien Sie willkommen. Am 6. Mai soll es nun also soweit sein. An diesem Tag soll CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Kanzler gewählt werden. Und der Koalitionsvertrag steht ja auch. Aber trotzdem stehen derzeit noch ganz schön viele Fragezeichen im Raum. Denn alle Vorhaben der neuen Regierung stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Und das macht auch die Kommunikation schwierig, wie sich am vergangenen Wochenende gezeigt hat. Die einen treffen klare Aussagen, die anderen haben beim selben Thema Bedenken. Da ist noch Luft nach oben, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Der Koalitionsvertrag steht, aber so richtig aufeinander eingespielt wirken die Koalitionäre noch nicht. Besonders deutlich wurde das am Beispiel Einkommenssteuersenkung. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich:
Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.
Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Was er damit meint: Die Einkommenssteuersenkung findet sich zwar im Koalitionsvertrag, aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Also egal, was im Vertrag so angekündigt wird, es klappt am Ende nur, wenn auch genügend Geld da ist. Nur Stunden bevor Parteichef Merz das Fragezeichen setzt, hatte sein Generalsekretär Carsten Linnemann ein Ausrufezeichen hinter die Einkommenssteuersenkung gepackt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
In der CDU heißt es beim Thema Einkommenssteuersenkung also: Kommt sicher, wenn man Lindemann fragt. Kommt, sofern das Geld da ist, wenn man Merz fragt. Und das Geld kommt in diesem Fall nicht aus den bereits beschlossenen Schulden in Höhe von 1 Billion Euro. Nein, die Wirtschaft muss wieder brummen, erklärt der noch und vielleicht auch weiterhin Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD.
Da ist die Schrittfolge wichtig. Das ist wichtig, dass wir jetzt die Wirtschaft in Gang bringen. Das machen wir, indem wir die Stromsteuer senken, dass wir wettbewerbsfähige Energiepreise haben und dass wir Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen geben, sogenannte Superabschreibungen. Wenn die Wirtschaft dadurch in Gang geht, haben wir den Spielraum auch für Entlastung. Wir haben gesagt, nicht mit der Gießkanne, sondern für Menschen mit normalen und unteren Einkommen. Denn die müssen mehr Geld in der Tasche haben. Die haben wir unter der Inflation ja auch besonders gelitten.
Ein bisschen Sand im Getriebe gab es auch beim Thema Mindestlohn. Der Koalitionsvertrag verweist auf die dafür noch notwendige Arbeit der Mindestlohnkommission. Und dann steht da wörtlich:
Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.
Das hat Lars Klingbeil von der SPD auch bestätigt.
Es gilt das, was im Text steht. Wir halten die 15 Euro für erreichbar. Also,
aber nur Stunden zuvor sagte Friedrich Merz im Interview mit der Bild:
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Fazit: Scheinbar keine unüberbrückbaren Differenzen. Über allem schwebt halt die Kassenlage. Und zum besseren Einspielen haben Union und SPD ja jetzt regulär 4 Jahre Zeit.
Bianca Schwarz berichtete. Die SPD stimmt also von heute an bis zum 29. April über den Koalitionsvertrag ab. Und unmittelbar vor Beginn des SPD-Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag mit der Union hat sich die Partei Jugend, also die Jusos, klar dagegen positioniert. So auch zum Beispiel der Landesverband in Schleswig-Holstein. Für die dortige Vorsitzende Imke Grützmann ist der Vertrag in Teilen nicht tragbar. Meine Kollegin Nina Zimmermann hat sie gefragt, was genau nicht annehmbar ist.
Wir haben im Nachhinein zu dem Sondierungspapier, das rauskam, als Jusos rote Linien für uns formuliert, von denen auch namentlich die Zweiklassenstaatsbürgerschaft zum Beispiel wieder rausgefallen ist, die ja angekündigt wurde. Allerdings gibt es natürlich trotzdem noch Punkte, die wir sehr, sehr kritisch sehen. Das ist zum Beispiel die Abschaffung des 8-Stunden-Tags, die Gewerkschaften hart erkämpft haben. Die Rückkehr zum Hartz-IV-System mit dem Vermittlungsvorrang und den geplanten Vollsanktionen, die wir für nicht tragbar halten. Und natürlich im Bereich Migration und Asyl die geplante Rückführungsoffensive, das Ende von freiwilligen Aufnahmeprogrammen, die de facto eine Zusammenarbeit mit der Taliban zum Beispiel nach sich ziehen würden. Und das halten wir einfach nicht für tragbar.
Also klare rote Linien vorher schon definiert, an die jetzt rangefahren wurde. Wollen Sie mit dieser Ablehnung des Vertrages ein politisches Signal setzen? Oder ist es wirklich Ihr Ziel mit den Jusos, diese Koalition dann auch tatsächlich zu verhindern?
Also um eine Verhinderung der Koalition geht es nicht. Was mit dem Nein auf jeden Fall aber deutlich werden soll, ist, dass Nachverhandlungen nicht nur möglich sind, sondern auch nötig sind. Weil wir denken, dass mit der Zukunftsvision, die in diesem Koalitionsvertrag beschrieben wird oder eben nicht beschrieben wird, ehrlicherweise. Einfach keine Politik für die nächsten 4 Jahre gemacht werden kann, die die Fragen unserer Zeit beantwortet.
Was befürchten Sie denn auch für Ihre Partei, für die SPD, wenn die SPD so in eine Koalition mit der Union geht, jetzt nicht nochmal groß nachverhandeln kann, mit unter 17% vielleicht ja auch nicht der Taktgeber sein kann? Was befürchten Sie unter diesen Vorzeichen für Ihre Partei?
Das ist natürlich immer so ein Blick in die Glaskugel, aber es sind natürlich zentrale Themen der Sozialdemokratie, die in den Verhandlungen unter die Räder gekommen sind. Und das ist natürlich ein Problem der Glaubwürdigkeit für uns, aber eben auch der Grundhaltung unserer Partei, die mit den einigen dieser Punkte, die da verhandelt wurden, widersprechen.
Wobei man ja sagen muss, dass die SPD die Wahlverliererin war und diese Inhalte anscheinend nicht zu mehr Stimmen geführt haben.
Also es ging ja in den Kanzlerduellen zum Beispiel sehr viel um ein Thema, und das war das Thema Migration und Asyl. Viele andere Themen wurden da wenig bis gar nicht bespielt und besprochen, auf die meiner Meinung nach die SPD auf jeden Fall eine sehr gute Antwort gehabt hätte, die eben auch den, das klingt immer so plump, aber den kleinen Menschen deutliche Erleichterungen gebracht hätten. Was ja auch der Koalitionsvertrag jetzt gerade relativ klar benannt hat, ist, dass alles, was da drin steht, unter Finanzierungsvorbehalt steht. Mhm. Und die Instrumente, wie man all das, was man politisch machen müsste, ausfinanzieren könnte, die gibt es ja, aber die werden halt nicht angefasst.
Ja, das wurde ein bisschen vertagt, alles, was da noch an Konfliktpotenzial in der Luft schwebt. Sie sagen ja, wir haben ein Interesse daran, dass von dem Laden unserer SPD noch etwas übrig bleibt. Jetzt haben Sie mit den Jusos auch die Parteispitze im Blick, aktuell Lars Klingbeil und Saskia Esken. Sie fordern aber eine umfassende Erneuerung. Sollen die beiden jetzt den Weg freimachen?
Also im Sommer gibt es ja einen Bundesparteitag und wir haben uns deutlich dafür ausgesprochen, dass es eine umfassende Erneuerung braucht, dass es eben nicht in Ordnung ist, dass quasi während Wahlkreise am Wahlabend noch ausgezählt wurden, Lars Klingbeil schon direkt nach dem Fraktionsvorsitz greift. Und wir sehen da ganz klar die Notwendigkeit eines basisdemokratischen Prozesses, wie auch schon im Vorhinein zur Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wir denken, das wäre jetzt das, was die Partei braucht, um sich einfach glaubwürdig neu aufzustellen.
Sollen die beiden auch den Weg freimachen, auch wenn sie in der Regierung sitzen sollten, also im Kabinett als Minister, Ministerin? Saskia Esken scheint das ja immer noch anzustreben. Das könnte ja durchaus eine große politische Beschädigung sein von den beiden.
Wir haben uns auch dafür ausgesprochen, dass es auf Bundesebene eine Trennung von Ministerinnenposten, Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz geben sollte, also auf jeden Fall.
Sagt die Juso-Vorsitzende des Landesverbands Schleswig-Holstein, Imke Grützmann. Sie hören die ARD-Infonacht um 0.12 Uhr. Der verheerende russische Raketenangriff auf die nordostukrainische Stadt Sumy am Sonntag ist international von den USA und auch der EU scharf verurteilt worden. Dutzende Zivilisten sind bei dem Angriff getötet worden, mehr als 100 Menschen wurden verletzt. In Europa wertet man die Attacke als eindeutiges Kriegsverbrechen. Und auch Russland hat jetzt reagiert. Stefanie Mackert.
Die Lesart in Moskau ist eine andere. Russische Iskander-Raketen seien vielmehr auf das Treffen des Kommandostabs der Truppe Seversk in Sumy abgefeuert worden, so das russische Verteidigungsministerium. Bei dem gezielten Angriff seien über 60 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte ums Leben gekommen. Kreml-Sprecher Peskow. Ich kann Sie nur an die wiederholten Aussagen unseres Präsidenten und unserer Militärvertreter erinnern, wonach unsere Streitkräfte ausschließlich militärische und quasi militärische Ziele angreifen. Von den getöteten Besuchern einer Palmsonntagsmesse in einem zivilen Bus und einem zerstörten Universitätsgebäude keine Rede. Nur dies Kiew würde eben die ukrainische Bevölkerung als menschlichen Schutzschild benutzen, denn man habe im Zentrum dieser dicht besiedelten Stadt eine Veranstaltung mit Militärs abgehalten. Russlands Außenminister Lavrov. Wir haben Fakten darüber, wer sich in der getroffenen Anlage in Sumy aufgehalten hat. Es gab ein weiteres Treffen ukrainischer Militärführer mit ihren westlichen Kollegen, die sich entweder als Söldner oder jemand anderes ausgaben. Dort sind Militärangehörige aus NATO-Staaten stationiert. Alle wissen, dass die die direkte Kontrolle ausüben. Zum vollständigen Bild gehört auch, was ein ukrainischer Lokalpolitiker auf Telegram schreibt. Er klagt den Militärchef seiner Region an, Soldaten der 117. Brigade der Territorialverteidigung zu einer Auszeichnung in Sumy versammelt zu haben und fordert deshalb seinen Rücktritt. Das Treffen? Ein souveränes Recht der Ukraine auf ihrem Territorium. Für Russland aber der Vorwand für den Raketenangriff, ohne Rücksicht auf zivile Opfer.
Informationen von Stefanie Markert.
Die ARD Infonacht.
Führt der Koalitionsvertrag von Union und SPD zu weiter steigenden Sozialabgaben? Erst zu Beginn des Jahres waren die Krankenkassenbeiträge ja gestiegen und am Wochenende hieß es von der DAK, wenn Union und SPD nicht nachlegten, sei mit diesem Koalitionsvertrag ein Beitragstsunami vorprogrammiert. Also, die Ausgaben der Kassen steigen schneller als die Einnahmen. Ließe sich Geld sparen, wenn man nur eine Kasse hätte mit nur einem Vorstand? Juliane Neubauer hat nachgehakt.
Vor knapp 150 Jahren gab es in vielen Orten oder Betrieben eigene kleine Krankenkassen. Zu Spitzenzeiten gab es fast 6.000. Über die Jahrzehnte fusionierten immer mehr Kassen, um wirtschaftlicher und effektiver arbeiten zu können. Kurz nach der Wende waren es noch 1.200. 2015 waren nur noch ein Zehntel davon auf dem Markt und die Anzahl sinkt noch weiter, erklärt Florian Lanz vom Verband der gesetzlichen Krankenkassen GKV.
In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der Krankenkassen um 25% zurückgegangen. Wir sind jetzt bei 94 Krankenkassen. Zum Jahreswechsel gab es schon wieder einen Rückgang. Ich glaube nicht, dass man eine optimale Anzahl an Krankenkassen festlegen sollte.
Auch wenn das Leistungsspektrum gesetzlicher Krankenkassen größtenteils identisch ist, sei es für die 75 Millionen Versicherten in Deutschland trotzdem ein Vorteil, dass ein Wettbewerb zwischen den Kassen existiere. So müssten die Institutionen ihre Effizienz und ihren Service immer wieder weiterentwickeln, sagt Lanz.
Entscheidend ist doch, dass wir ein System haben, wo jede Versicherte und jeder Versicherte sagen kann, diese Krankenkasse gefällt mir nicht. Ich wechsle in eine andere Krankenkasse. Und dass es eine echte Wahlmöglichkeit gibt.
Durch eine Vereinheitlichung der gesetzlichen Krankenkassen, wie es zum Beispiel in Dänemark oder Österreich organisiert ist, würden nur geringe Einsparungen erreicht, weiß Gesundheitsökonom Hartmut Reiners.
Also die Verwaltungskosten würden sich durch eine, sagen wir mal, Einheitsversicherung im Promillebereich verändern, weil die ganzen Aufgaben, die bleiben ja die gleichen. Man würde Vorstandsetagen und einige Leitungspositionen einsparen. Aber die ganzen Abrechnungsaufgaben und so weiter, die bleiben ja. Und dafür müssen auch Beschäftigte her.
Bisher habe man durch Fusionen kaum Personalkosten einsparen können, erklärt Reiners. Eine Erhebung im Auftrag der Ärztezeitung zeigt, dass die Vorstandsgehälter mit rund 25 Millionen Euro pro Jahr zu Buche schlagen. Klingt viel, das sind aber gerade mal 0,09% der Gesamtausgaben. Das Bild der Krankenkasse als träges Verwaltungsorgan würde den Kassen nicht gerecht, findet Florian Lanz vom GKV.
Wenn alle im Gesundheitswesen so flexibel wären, was eigene Veränderungen anbelangt, wie die gesetzlichen Krankenkassen, ich denke nur an die Krankenhäuser beispielsweise, und wenn alle so sehr auf Effizienz getrimmt wären wie die gesetzlichen Krankenkassen, dann hätten wir viele Probleme im Gesundheitswesen mit Sicherheit nicht.
Lanz hofft darauf, dass die Hauptakteure des Gesundheitssystems, also Fachärztinnen und Ärzte, Krankenhausbetreiber, die Apothekenbranche und die Krankenkassen, mehr aufeinander zugehen. Er kritisiert, dass zu oft die Interessen der Branchenvertreter und nicht die Gesundheit der Patientinnen und Patienten im Fokus stehe.
Juliane Neubauer berichtete. Und wir kommen nun zu einem vollkommen anderen Thema. Jedes Jahr ist es ja eigentlich das Gleiche. Kurz vor Ostern sind die Supermarktregale voll mit Schoko-Osterhasen und Hasendeko. Aber wie geht's eigentlich den echten Hasen? Um das rauszufinden, zählen Jägerinnen und Jäger in Deutschland 2-mal im Jahr Hasen, um die Größe der Bestände abzuschätzen. Und zwar nachts. Vom Auto aus im Scheinwerferlicht, in dem die Augen der Tiere unverwechselbar reflektieren. Stefanie Peik war bei einer dieser Zählungen mit dabei.
Nachts auf dem Schmiedener Feld bei Fellbach in der Nähe von Stuttgart. Hasenzählen ist Teamwork. Linda Traub steuert den Traubschen Kombi langsam über die Wirtschaftswege. Ihr Mann Patrick ist hier Jagdpächter. Vom Beifahrersitz aus leuchtet er mit einem Handscheinwerfer durchs offene Fenster im rechten Winkel auf die Felder. Im Lichtstrahl kann man ungefähr 150 Meter weit schauen.
Halt, ist der erste Hase. Fahr zurück ein bisschen. Weil hoppelt er gerade weg.
Hase Nummer 1 wird notiert. René Greiner vom Landesjagdverband unterstützt mit seinem Fernglas vom Rücksitz aus.
Ah, da kommt einer raus.
Da kommt ein Hase schon mal.
Aus der Brachfläche.
Nach rechts weg.
Damit kein Hase doppelt gezählt wird, achten die Hasenzähler genau darauf, wohin die Hasen verschwinden. Die erste Frühjahrszählung war ein paar Tage zuvor.
War er da zufrieden?
Doch, sehr sogar. Also da haben wir gerade auf der Fläche, wo wir jetzt heute machen, 34 Hasen gehabt. War eigentlich recht gut.
34 Hasen auf einem Quadratkilometer, das ist deutlich mehr als der bundesweite Schnitt. Im Offenland bei Fellbach fühlen sich die Feldhasen trotz Straßenverkehr besonders wohl. Hier gibt es viele Blüh- und Brachflächen, die Hecken werden gezielt gepflegt. Genug Verstecke und Nahrung für die Hasen. Das alles ist einem Schutzprojekt für die stark gefährdeten Rebhühner zu verdanken. Das hilft auch den Feldhasen.
Halt, Hase.
Na, jetzt, schade, jetzt rennt er weg. Ah, jetzt bleibt er sitzen.
Lebensräume wie das Schmiedener Feld sind in Deutschland selten geworden. Kein Wunder, dass die Rote Liste Deutschlands auch den Feldhasen als gefährdet führt. Immerhin, nach drastischen Bestandseinbrüchen hat der Trend zuletzt wieder nach oben gezeigt. Vom Klimawandel könnte der Feldhase als ursprünglicher Steppenbewohner unterm Strich sogar profitieren. Wärmere Temperaturen erhöhen die Überlebenschancen der Junghasen im Frühjahr. Auch, dass sich der Frühling nach vorne verschoben hat, ist langfristig eher günstig für die Art. Denn je länger die Vegetationsperiode, desto mehr Zeit hat der Hase, sich fortzupflanzen. Entscheidender ist aber wohl, ob der Lebensraum passt. René Greiner hat im Licht des Scheinwerfers einen Hasen Senior entdeckt.
Schon ein bisschen ein älterer Haudegen, hat einen ganz kantigen Kopf gehabt. Das sieht man bei alten Feldhasen, die haben schon so ein richtiges knorriges Gesicht und der Schädel ist auch dann sehr kantig.
In dieser Nacht zeigen sich weniger Hasen als bei der ersten Zählung, vielleicht weil einige Bauern frisch Gülle ausgebracht haben. Wahrscheinlich ist in diesem Frühjahr noch eine dritte Zählung fällig, um die Daten abzusichern.
Stefanie Peik über die Zählung der Feldhasen. Und wir blicken nach Brandenburg. Bei den Kitas im Land wird wohl künftig gespart. Das zumindest plant die Landesregierung. Dringend nötige Verbesserungen bei der Betreuung würden damit ausbleiben. Für die Eltern würde das bedeuten, dass es künftig noch schwieriger werden dürfte, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Und das ruft jetzt die Wohlfahrtsverbände auf den Plan. Nico Hecht fasst ihre Warnungen und ihre Kritik zusammen.
Die Wohlfahrtsverbände in Brandenburg warnen auf Plakaten, da kannst du nicht sparen. Gemeint sind die Kitas in Brandenburg, ein Bereich, auf den gerade Eltern seit Jahren schon mit Sorgen gucken, weil sie ihre Kinder oft nicht so betreut sehen, wie es sein sollte, sagt Katharina Quaiser, Elternvertreterin in Potsdam.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja? Eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Entlastung sollte eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels bringen. Statt bisher 4,25 Kinder sollte ein Erzieher ab August 4 Kinder betreuen müssen. Doch das hat die Landesregierung nun wieder gekippt. Der Ärger darüber schon wieder diskutieren zu müssen, nach den vielen Protesten schon letztes Jahr, ist Elternvertreterin Quaiser anzuhören. Denn eigentlich war man sich mit der letzten Landesregierung doch längst einig, dass Entlastungen dringend nötig seien.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir den Beitrag für eine Gefahrenmeldung. Achtung, ein Falschfahrer auf der A3 in Nürnberg-Würzburg. Zwischen Erlangen-West und Höchstadt-Ost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A3 in Nürnberg-Würzburg zwischen Erlangen-West und Höchstadt-Ost ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und nun weiter mit dem Beitrag über die geplanten Sparmaßnahmen in Kitas in Brandenburg.
Wie kann denn jemand, ein erwachsener Mensch, Kinder gut versorgen, wenn er selbst nicht gut versorgt ist? Das ist auch jedes Mal genau dieses Thema. Dass wir den Beruf attraktiver machen müssen und dass das einfach ein Ort ist, wo man gerne arbeitet und nicht kaputt geht.
Doch darüber hinaus soll noch weiter gespart werden. Künftig soll Betreuung nur noch bis 8 Stunden finanziert werden. Für viele Eltern sicher ein Problem. Denn laut Landesamt für Statistik wurden 2024 mehr als 2/3 der Kita-Kinder mehr als 8 Stunden täglich betreut. Ohne Finanzierung könne so eine Betreuung aber nicht mehr angeboten werden, so Angela Schwers vom AWO-Vorstand.
Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Und sie bedeuten auch deutlich weniger im Portemonnaie. Außerdem stünden die Fachkräfte ihren Firmen auch deutlich weniger Stunden zur Verfügung, beklagen die Unternehmensverbände. Unterm Strich, fasst Jens-Uwe Scharf von der Caritas zusammen, würden solche Sparpläne eine ganz kurzsichtige Familienpolitik bedeuten.
Ohne Kindertagesstätten, das klang ja hier schon an, Schulen, Kinderärzten, ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten. Die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Die Wohlfahrtsverbände starten deswegen nun eine Kampagne, die in ganz Brandenburg darauf hinweisen soll, wo Kitas oder andere soziale Einrichtungen von den Sparplänen bedroht sind, verbunden mit der Forderung, die Streichpläne zurückzunehmen.
In Brandenburg machen Wohlfahrtsverbände mobil gegen geplante Kita-Kürzungen. Dazu war das Nico Hecht.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Tom Gerntke. 11 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Kölner Haie im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft standen. 2014 war das. In diesem Jahr aber ist es mal wieder soweit, denn die Kölner gewannen Spiel 6 in der Serie Best of 7 gegen Ingolstadt und das nach einem wahren Krimi-Burkatupe.
9 Minuten und 4 Sekunden waren gespielt in der pickepackevollen Kölner Arena. In der Verlängerung 2:2 stand es nach 60 Minuten. Dann erwischte Justin Schütz die Scheibe in der neutralen Zone, ging auf und davon, war nicht mehr zu halten und endlich hatte er auch einmal die Ruhe und die Präzision, so einen Tempogegenstoß unterzubringen. Der Nationalspieler schoss hinein ins Tor, ins Glück. Köln steht zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft, hatte an diesem Abend viele Probleme zu überwinden, einen 0:2 Rückstand aufzuholen. All das ist gelungen vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Arena. Und nun also kommt es zur Finalserie zwischen den Eisbären aus Berlin und den Haien aus Köln.
In der Frauenbundesliga scheint die Meisterschaftsfrage ja seit dem vergangenen Wochenende bereits geklärt zu sein. Der Titelverteidiger Bayern München liegt 8 Punkte vor dem ersten Verfolger, dem VfL Wolfsburg, und das 3 Spieltage vor Ende. Spannend wird es also vor allem im Kampf ums internationale Geschäft. Wolfsburg, Frankfurt und auch Leverkusen mischen da oben mit. Zum Abschluss des 19. Spieltags aber gab es für Bayer nur in An- und Abführung ein 1:1 im Rhein-Derby gegen Köln. Ina Kast, was bedeutet dieses Ergebnis denn nun für die Tabelle?
Das bedeutet, dass Wolfsburg jetzt die besten Chancen hat, den begehrten 2. Tabellenplatz bis zum Saisonende zu verteidigen. Dieser Platz berechtigt ja zur direkten Champions-League-Teilnahme. Er wäre für die VfL-Frauen wahnsinnig wichtig, denn die Saison werden sie ja zum ersten Mal seit 2012 ohne Titel abschließen. Allerdings ist das Rennen um Rang 2 total eng. Die Frankfurterinnen auf Platz 3 liegen nur einen Punkt hinter Wolfsburg und sie haben die bessere Tordifferenz. Für Leverkusen wird es wahnsinnig schwierig, nach dem Remis gegen Köln zumindest Platz 3 und damit die Champions-League-Qualifikation zu erreichen. Der Abstand beträgt nun schon 4 Punkte. Bei nur noch 3 Spieltagen lohnt sich ja auch immer der Blick aufs Restprogramm und da sticht mir besonders der letzte Spieltag ins Auge. Wolfsburg muss dann noch gegen Leverkusen spielen und so einen Brocken hat Frankfurt beim Restprogramm nicht mehr.
Glitzer, Glanz und Glamour, das war in den vergangenen Tagen angesagt und zwar in den USA beim Golf Masters in Augusta. Auf den berühmten Grüns an der Magnolia Lane triumphierte am Ende Rory McIlroy und machte damit seinen Karriere-Grand Slam perfekt. Christoph Prössel mit den Reaktionen aus McIlroys Heimat Nordirland.
Die frühe Sperrstunde konnte die Party nicht verhindern. Im nordirischen Hollywood harrten die Fans aus, um dann den Sieg des Nordiren zu feiern. Kein Bier mehr nach 22 Uhr, doch Geschichte schrieb Rory McIlroy erst gut 2 Stunden später mit seinem Sieg. Die Freude war trotzdem riesengroß in seinem Heimatclub in der Nähe von Belfast. Ich war runter mit den Nerven, sagte Ruth Watt, die hier die Frauenmannschaft führt, und besser kann man das Spiel wohl nicht zusammenfassen. Sie sei enorm stolz, sagte Watt. In den britischen Zeitungen ist Rory McIlroy die große Sportgeschichte. Er ging durch die Hölle und steht nun ganz oben, schreibt der Daily Telegraph. 11 Jahre musste McIlroy auf diesen Moment warten. 11 Jahre hatte er keinen großen Titel mehr gewonnen. Zeit für Emotionen.
The one thing I would say to my daughter Poppy that's sitting over there, never give up on your dreams. Never ever give up on your dreams.
Das sei die Nachricht an seine kleine Tochter Poppy. Gib deine Träume niemals auf, sagte Rory McIlroy nach dem Sieg. Er ist der erste Europäer, dem der Traum vom Karriere-Grand Slam erfüllt wird, alle 4 wichtigen Turniere gewonnen zu haben.
Ja, und neben dem Eintrag in die Geschichtsbücher des Golfsports gab es auch noch ein wenig Geld obendrauf, umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro.
Und das war das Wichtigste vom Sport, zusammengefasst von Tom Gerntke.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die SPD-Führung hat in Hannover bei der Parteibasis um Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union geworben. Parteichef Klingbeil sagte, der Koalitionsvertrag sei ein guter Kompromiss. Zuvor war vor allem aus den Reihen der Jusos Kritik an den Abmachungen laut geworden.
Jeder hat sein Recht, seine Meinung auch zu sagen. Jeder hat auch das Recht, diesen Koalitionsvertrag falsch zu finden und Dinge daran zu kritisieren. Aber jede und jeder sollte auch überlegen, was die Alternative dazu wäre. Also ich rate uns allen, auch aus dem zu lernen, was uns die letzten 1,5 Jahre beschäftigt hat. Wir hatten viel Streit in der Ampel. Es hat Vertrauen im Land kaputt gemacht. Die Menschen sind müde von Streitereien in der Politik. Und deswegen geht es um gute Inhalte, aber auch um einen guten Stil. Und der sollte nicht im öffentlichen Streit bestehen.
Der SPD-Vorsitzende Klingbeil. Die Europäische Union stockt ihre Hilfe für die Palästinenser auf. Die EU-Kommission kündigte an, bis 2027 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Ein Teil des Geldes geht an die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah. Voraussetzung ist, dass sie demokratische Reformen anstößt. Der übrige Betrag ist für konkrete Projekte in den Autonomiegebieten vorgesehen, insbesondere für die Wasser- und Energieversorgung. Ungarns Parlament hat Verfassungsänderungen beschlossen, die die Rechte von Minderheiten einschränken. Sie richten sich gegen Schwule, Lesben und nonbinäre Menschen. Florian Haas mit den Details.
Da steht jetzt drinnen, dass ein Mensch ausschließlich als Frau oder als Mann definiert werden kann. Damit spricht die Regierung allen Personen, die mit atypischen Geschlechtsmerkmalen geboren werden oder die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als dem bei der Geburt zugewiesenen, quasi die Existenz ab. Außerdem können LGBTQ-Veranstaltungen wie die bekannte Pride Parade in Budapest einfach untersagt werden fortan. Teilnehmern und Organisatoren drohen Geldstrafen. Das Ganze mit dem Verweis auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen und deren Entwicklung.
US-Präsident Trump hat dem Iran wegen seines Atomprogramms erneut mit drastischen Konsequenzen gedroht. Auch einen Militärschlag gegen Irans Atomanlagen schloss er nicht aus. Trump sagte in Washington, das Land dürfe nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen und es sei ziemlich nah dran, welche zu bekommen. Seit Sonnabend verhandeln die USA und der Iran nach jahrelanger Pause wieder über ein neues Atomabkommen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht ist es meist klar und trocken. Im Süden und im Nordosten ist vereinzelt Regen möglich. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt, gebietsweise heitere Abschnitte und nur regional Schauer bei Höchstwerten von 16 bis 24 Grad. Am Mittwoch im Westen Schauer, Richtung Osten freundlicher 12 bis maximal 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Zunächst die Entwarnung. Auf der A3 Nürnberg-Würzburg jetzt kein Falschfahrer mehr zwischen Erlangen-West und Höchstadt-Ost. Die A3 Frankfurt Richtung Würzburg ist zwischen Bessenbach-Walderschaff und Weibersbrunn nach einem Unfall gesperrt. Die A3 Passau Richtung Linz ist zwischen Passau Süd und Pocking noch bis 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U97. Die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal ist zwischen Hilden und Hahn West wegen einer Unfallschadenbeseitigung gesperrt. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und dem Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt und die AWUS ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Alex Franz, hallo. Vor nicht mal 1,5 Jahren trat das sogenannte Heizungsgesetz in Kraft. Am 1. Januar 2024 war das. Genau genommen handelt es sich um den Paragraphen 71 im Gebäudeenergiegesetz. Der sagt aus, dass neu installierte Heizungen nur noch eingebaut werden dürfen, wenn die Wärme zu 65% aus erneuerbaren Energien kommt. In wenigen Wochen wollen Union und SPD ihre Arbeit als neue Regierung aufnehmen und dann könnte das Heizungsgesetz wieder begraben werden. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag. Was das für Eigentümer bedeutet, dazu ein Überblick von Uta Georgi.
Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Das neue GEG machen wir technologieoffener, flexibler und einfacher. So lautet der Absatz im Koalitionsvertrag. Doch was genau jetzt kommt, bleibe unklar, kritisiert Florian Munder vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Aus Sicht der Verbraucher ist das leider relativ viel Unsicherheit, weil es halt eben nicht genau drin steht, was sie eigentlich machen wollen. Das heißt, man weiß nicht genau, ob sie den Paragraphen 71 komplett abschaffen wollen, ob sie da nur Veränderungen machen wollen. Das ist leider alles unklar. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wollen ja auch einfach Planungssicherheit haben.
Offen bleibe damit auch, so Munder, wie die neue Bundesregierung beim Thema Heizen Klimaneutralität erreichen wolle, was ja gesetzlich erklärtes Ziel sei. CDU-Chef Friedrich Merz ließ diesbezüglich durchblicken, dass die Bürger durch höhere Gas- und Ölpreise dazu bewegt werden könnten, auf umweltfreundlichere Alternativen wie zum Beispiel Wärmepumpen umzusteigen. Das sei der völlig falsche Weg, kritisiert Verena Öhrenbass, die Bundesgeschäftsführerin vom Verband Wohneigentum.
Gerade die Eigentümerinnen, die es sich nicht leisten können, eine neue Heizung einzubauen, die werden nachher natürlich von den steigenden Preisen dann darunter leiden. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und in die Richtung sollte die neue Regierung auf keinen Fall gehen. Was wir uns erwarten, ist, dass man anhand der Bedürfnisse der Eigentümerinnen und Eigentümer und was ja auch Mieterinnen und Mieter betrifft am Ende, dass man daran orientiert, das Gebäudeenergiegesetz flexibler und anpassungsgerechter gestaltet.
Gut sei, so Öhrenbass, dass die Heizungsförderung laut Koalitionsplänen bestehen bleibe, denn es gäbe viele Eigentümer, die sich eine neue Heizung ohne Fördermittel nicht leisten könnten. Die Heizungsindustrie selbst begrüßt die Koalitionspläne. Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie, sieht positiv,
dass es wieder mehr eine Orientierung und Hilfe gibt dem Verbraucher und weniger, dass er das Gefühl hat, ihm wird irgendwas aufoktroyiert oder er wird sogar zu irgendwas gezwungen vom Gesetzgeber. Da ist die große Hoffnung, dass wir da wieder wegkommen, dass die Verbraucher wieder die Regelungen zum Heizen als Hilfe und Orientierung sehen und sich dann auf Basis ihrer Gegebenheiten vor Ort und ihrer finanziellen Möglichkeiten für das Heizsystem ihrer Wahl entscheiden.
Unabhängig davon, wann die Pläne im Koalitionsvertrag zum Tragen kommen, wer neu baut oder an seiner Heizung etwas ändern will bzw. muss, dem rät Florian Munder vom Verbraucherzentrale Bundesverband, zunächst einen Energieberater aufzusuchen.
Die helfen einem, da eben auch die richtigen Schritte zu planen und auch die richtige Reihenfolge zu planen. Und das ist auf jeden Fall das Erste, was wir den Leuten raten würden. Nehmen Sie eine unabhängige Energieberatung wahr. Da gibt es auch von den Verbraucherzentralen so eine Einstiegsberatung. Der individuelle Sanierungsfahrplan wird auch öffentlich gefördert. Also das ist einfach das Wichtigste, um erstmal das Wissen zu bekommen, was ist der Zustand meines Hauses, was kann ich erreichen und was gibt es für unterschiedliche Optionen.
Dies sei der beste Weg, so Munder, um auch zu verhindern, dass man als Hauseigentümer in irgendwelche Kostenfallen hineintappe.
Wirtschaft.
In Frankreich gibt es ein sogenanntes Sozialleasing für E-Autos. Geringverdienende können damit Elektroautos für 100 Euro oder weniger im Monat leasen. Das soll nebenbei auch die französische Autoindustrie unterstützen. Caroline Döller berichtet.
Emissionen runter, Produktion rauf und obendrein noch sozial weniger privilegierten Familien helfen. Das ist die Idee hinter dem sogenannten Leasing Social. Das Angebot richtet sich an Haushalte, deren Referenzeinkommen weniger als 15.400 Euro pro Jahr beträgt. Wer profitieren möchte, muss außerdem mindestens 15 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt wohnen oder beruflich pro Jahr mehr als 8.000 Kilometer zurücklegen. Die Maßnahme war am 1. Januar 2024 gestartet und musste schon Mitte Februar wieder eingestellt werden, weil die Nachfrage durch die Decke ging. Statt der geplanten 20.000 bis 25.000 Bestellungen wurden doppelt so viele E-Autos mit Hilfe des Leasing Social finanziert. Die Höhe der staatlichen Zuschüsse während der ersten Runde: insgesamt 13.000 Euro pro Auto. Vor rund zwei Wochen hat Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher eine Neuauflage des Sozialleasings angekündigt, die im kommenden September starten soll. Allerdings mit neuen Konditionen, die aber noch nicht endgültig definiert sind. Offenbar sollen doppelt so viele Menschen davon profitieren können, das Budget aber um mehr als die Hälfte gekürzt werden. Welche Modelle von welchen Marken damit geleast werden können, ist Stand jetzt noch unklar. Das Sozialleasing ist ein Versprechen von Emmanuel Macron aus seinem Präsidentschaftswahlkampf 2022. Autos sind für mehr als 15% der französischen Treibhausgasemissionen verantwortlich und die Regierung will diese Quote drücken, um ihre Reduktionsziele bis 2030 einhalten zu können.
Der deutsche Carsharing-Anbieter Miles verlässt Belgien. Ab sofort wird das Unternehmen seine Leistungen im Land nicht mehr anbieten. Als Grund für diesen Schritt nennt der Autoverleiher zunehmenden Vandalismus. Miles ist nicht der erste Carsharing-Anbieter, der seine Geschäftstätigkeit in Belgien aufgibt. Aus Brüssel, Laura Pickert.
Im Jahr 2022 expandiert die deutsche Firma Miles mit Sitz in Berlin nach Belgien. Das Angebot wird von Jahr zu Jahr mehr genutzt. Dieser Trend zeigt sich aber nicht nur bei Miles, sondern bei allen Carsharing-Angeboten. Und trotzdem, Miles verlässt das Land, genauso wie zuvor ShareNow und Green Mobility. Anbieter Miles begründet die Entscheidung so.
Wir können nicht für andere Anbieter sprechen, stellen jedoch fest, dass Vandalismus ein branchenweites Problem in Belgien darstellt. In den vergangenen 2 Jahren haben wir gemeinsam mit lokalen Behörden, darunter Polizei, Politik und weiteren Akteuren der Carsharing-Branche, verschiedene Maßnahmen initiiert. Leider blieb der gewünschte Erfolg aus.
Heißt es bei Miles in einem schriftlichen Statement. Das Unternehmen sieht Vandalismus durch Nichtkunden als das Hauptproblem an. Belgien verliert damit einen weiteren Anbieter. Als Alternative bleibt Poppy, ein belgisches Carsharing-Unternehmen. Auch Poppy erkennt Vandalismus als Problem an, bezieht sich aber auf die Nutzerinnen und Nutzer. Das Unternehmen will Strenge zeigen, indem es Profile schneller sperrt. Pierre de Schetzen von Poppy erklärt sich das Ende von Miles in Belgien so.
Sie hatten einfach einen größeren Druck als wir, schnell eine kritische Größe der Nutzerbasis zu erreichen, indem sie mit 1400 Fahrzeugen angereist sind. Vandalismus kostet enorm viel Geld. Wir wären schon seit Jahren profitabel, wenn es diese Problematik nicht gäbe. Ich denke, was man aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen sollte, ist, dass wir heute noch hier sind, weil es in Belgien wirklich eine enorme Nachfrage gibt.
Laut dem Deutschen Umweltbundesamt können geteilte Fahrzeuge bis zu 10 Autos ersetzen. In Deutschland sind zu Jahresbeginn 1285 Städte und Gemeinden mit Carsharing-Angeboten ausgestattet.
Laura Pickert berichtete. Es ist Mitte April und damit dauert es nicht mehr lange, bis wieder die Saison für Open-Air-Veranstaltungen und große Festivals beginnt. Aber kaum noch eine Großveranstaltung ohne erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Ein Resultat der vielen Anschläge der vergangenen Jahre. Schließlich sollen Besucherinnen und Besucher bei Konzerten oder Sportveranstaltungen gut vor Terror geschützt werden. Natürlich treibt das aber auch die Kosten in die Höhe.
So klingt es schon bald wieder auf Dresdens Straßen. Am 11. Mai beginnt das 53. Dixieland Festival. Laut Stadt das größte Festival für Oldtime-Jazz in Europa mit zehntausenden Besuchern aus dem In- und Ausland. 4 Wochen vor dem Start mischen sich bei den Veranstaltern in die Vorfreude aber auch große Sorgen. Es geht um die hohen Sicherheitsauflagen der Stadt. An den Zufahrten zu den öffentlichen Veranstaltungen müssen mobile Sperren aufgestellt werden, sagt Festivalsprecher Hendrik Meyer.
Die mobilen Sperren, die notwendig werden, um die gesamte Jazzmeile, die ja vom Hauptbahnhof über die Prager Straße bis zum Schlossplatz geplant ist, um die mit diesen Sperren zu versehen, sind ungefähr 120.000 Euro notwendig. Wir müssen die Teile in Mannheim anmieten und wenn sie dort nicht komplett vorrätig sind, müssen wir die weiter nach aus einer zweiten Stadt nach Dresden bringen lassen.
Kosten, die Veranstalter nicht allein stemmen können. Als Grund für die erhöhten Auflagen sieht Meyer die vergangenen Anschläge in Deutschland. Doch davor zu schützen sei nicht Aufgabe des Festivalvereins.
Eigentlich ist Terrorabwehr und Gefahrenabwehr im Hoheitsbereich des Landes bzw. des Bundes und wir als Verein sehen uns dort nicht in der Verpflichtung.
Dem stimmt auch Johannes Ewerke zu. Der Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft führt Gerichtsurteile an.
Das Verwaltungsgericht in Berlin hat 2017 schon entschieden, dass die Kosten für Terrorabwehr beim Staat liegen und nicht bei den Veranstaltern. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Terrorabwehr die Abwehr einer ganz, ganz allgemeinen Gefahr ist. Also Terrorgefahr besteht ja immer. Also und deswegen, weil das so eine allgemeine Gefahr ist, liegt die Verantwortung dafür auch absolut beim Staat.
Als weiteres Beispiel nennt er das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Hochrisikospielen im Fußball von Januar 2025.
Da war auch die Hoffnung des Staates, Sicherheitskosten abgeben zu können an die Veranstalter. Und dem sind enge Grenzen gesetzt. Also auch das Bundesverfassungsgericht hat jetzt hier keine Carte Blanche ausgestellt.
Ob das Dixieland-Festival in Dresden auf den Kosten sitzen bleibt, ist unklar. Die Veranstalter gehen davon aus, dass sich die Stadt daran beteiligt. Sprecher Hendrik Meyer erwartet dazu von der Stadtverwaltung noch in dieser Woche eine Antwort.
Nils Buhler über die Mehrkosten für Sicherheitsvorkehrungen bei großen Veranstaltungen. 0:45 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Der wenige Regen in den vergangenen Wochen führt für die Binnenschifffahrt jetzt langsam aber sicher zu Problemen. Man sieht es an den Flüssen, da werden die Ufer breiter und die Wasserstände niedriger. Für die Binnenschifffahrt ist das natürlich gar nicht gut. Roberto Splanzi ist Vorstand bei der DTG, das ist die Deutsche Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt e.V. Und meine Kollegin Andrea Oster hat ihn gefragt, ob der Regen hilft, der jetzt im Moment fällt bzw. in den nächsten Tagen.
Na gut, wir wissen, dass wir diese Situation immer wieder haben. Letztes Jahr hatten wir zu dieser Zeit Hochwasser. Wir hatten im ersten Quartal des Jahres Hochwasserextreme. Jetzt haben wir wieder Niedrigwasser. Die Aussichten sind auch nicht ganz so positiv. Es wird ein bisschen regnen. Aber wenn ich die Vorhersagen für die Pegelstände sehe, werden die nur marginal wachsen, respektive an der Ruhr sogar niedrig bleiben. Das Windschifffahrtsgewerbe selber kennt diese Situation. Ja, wenn es, selbst wenn es jetzt ein paar Zentimeter dazukommt, das wird die Situation nicht besonders beeinflussen. Wir werden unseren Job machen nach wie vor. Dafür stehen wir auch.
Ja, aber können die Binnenschifffahrer im Moment denn ganz normal fahren?
Nein, wir haben aktuell für den, der sich auskennt, Wasserstände an der Ruhr von 2,40 Meter ungefähr. Das ist schon extremes Kleinwasser, extremes Niedrigwasser. Die Schiffe können hier vielleicht gerade noch knapp die Hälfte ihrer Kapazität transportieren. Und wenn sie weiter den Rhein hinauffahren, in Kaub ist ein relevanter Pegel, der liegt bei knapp 80 Zentimeter. Das heißt bei uns schon, man ist dort in der freien Frachtvereinbarung. Die Krux ist, das verteuert die Transporte natürlich, was sehr unangenehm ist.
Erklären Sie uns das bitte noch mal genauer. Also was genau macht die Transporte teurer? Drängelt man sich dann um die Fahrrinne, weil nicht so viele fahren können? Oder was sind die Auswirkungen?
Ja, die Auswirkungen sind, dass die Kapazität des Binnenschiffes nicht mehr ausgenutzt werden kann. Das Schiff hat über Tag eigentlich immer die gleichen Kosten. Die Kostensituation des Schiffes ändert sich nicht, aber die Transportkapazität geht zurück, sodass der Preis pro Tonne zwangsläufig steigen muss. Als kleines Beispiel, wenn Sie für einen Transport von A nach B heute 30.000 Euro bezahlen, zahlen Sie die auch gestern und vorgestern. Sie fahren aber statt 3.000 Tonnen, also 10 Euro die Tonne, nur noch mit 1.000 Tonnen und bezahlen somit 30 Euro die Tonne, was im Verhältnis zu den anderen Verkehrsträgern natürlich ein Nachteil ist.
Und Sie müssen dreimal fahren, nehme ich an, dann auch.
Wir brauchen natürlich auch mehr Kapazität, ja, weil tatsächlich ein Drittel der Schiffe nur fahren kann, respektive die Tonnage von einem Drittel der Schiffe. Aber das ist nicht das große Problem. Wir hatten schon in 2018 extremstes Kleinwasser und da hat die Binnenschifffahrt auch ihre Kunden versorgt. Das ist die Botschaft ist, die Versorgungssicherheit ist allzeit gegeben.
Und an dieser Stelle müssen wir das Interview kurz unterbrechen für eine Gefahrenmeldung. Achtung, ein Falschfahrer auf der A81 Singen-Stuttgart zwischen Rottenburg und Hildritzhausen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A81 Singen-Stuttgart zwischen Rottenburg und Hildritzhausen ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen. Und nun geht es weiter mit dem Interview mit Roberto Splanzi.
Es gibt Schiffe, die sind für Niedrigwasserstände konzipiert, habe ich gelesen. Hilft das?
Ja, das gibt es. Es werden heute auch neue Schiffe gebaut, die speziell in der Chemie für Niedrigwasser konzipiert und gebaut werden. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass gerade wir bei uns bei der DTG eine Vielzahl von Schiffen haben, die älter sind und für die Wasserstraßen östlich der Elbe gebaut wurden. Und da gibt es schon erhebliche Restriktionen. Die gab es dort schon vor 50, 60, 70 Jahren. Diese Schiffe haben von Natur aus einen sehr niedrigen Tiefgang und sind deshalb nicht so stark betroffen.
Wie sehen Sie das Ganze denn eigentlich perspektivisch? Also wie geht das jetzt für die Binnenschifffahrt weiter? Weil ich meine, jemand, der sich mit Klimafolgen beschäftigt, der macht ja wenig Mut auf die Pegelstände, mit Blick auf die Pegelstände.
Tatsächlich müssen wir damit leben. Wir sind draußen in der Natur, wir haben natürliche Wasserstraßen, auf denen wir uns bewegen, und da müssen wir uns dem auch stellen. Die Ereignisse werden, ich will nicht dramatisch sagen, aber sie werden schon schlechter und schlimmer, aber in beide Richtungen. Was ich gerade gesagt habe, letztes Jahr hatten wir im ersten Quartal extremes Hochwasser. Wir hatten viel zu viel Regen. Wir haben im Jahr 2024 fast gar kein Niedrigwasser gehabt. Es hat immer wieder geregnet. Dieses Jahr zeigt sich das von der anderen Seite. Und natürlich bin ich bei Ihnen. Die Wassersituation bei den Gletschern und beim Schnee und beim Niederschlag in den Bergen, davon sind wir abhängig. Der Bodensee hat einen extrem niedrigen Wasserstand. Das wird uns in Zukunft verfolgen. Da werden wir uns nicht vor verstecken können. Das ist einfach tatsächlich, das ist der Klimawandel. Das gibt es keinen anderen Ausdruck dafür. Uns fehlt das Wasser in den natürlichen Flüssen. Wir machen aber auch viel, viel, viel Transporte in kanalisierten Flüssen. Wir transportieren viel, viel, viel auf künstlichen Wasserstraßen, die ja wasserstandsunabhängig sind.
Sagt Robertus Pranzi. Er ist Vorstand bei der Deutschen Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt.
Kultur.
Die erste Staffel von The Last of Us hat Rekorde gebrochen und gleichzeitig einen Fluch. Den Fluch, dass Computerspieladaptionen, egal ob in Film- oder Serienform, oft daneben gehen. 8 Emmys hat die Serie bekommen und Fans warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung. Ab sofort gibt es wieder jede Woche eine neue Folge auf Sky bzw. Wow TV. Unsere Filmkritikerin Anna Wollner hat in die zweite Staffel schon mal reingeschaut.
Staffel 1 traf vor 2 Jahren einen Nerv. Eine Geschichte angesiedelt in der Postapokalypse, basierend auf einer durch Pilze ausgelösten Pandemie mitten im Corona-Lockdown. Showrunner Craig Mazin und Spieleerfinder Neil Druckmann haben mit einem Produktionsbudget von über 100 Millionen Dollar eine Serie erschaffen, die unterhaltsam, spannend und vor allem für die vielen Fans des Spiels auch nah an der Vorlage war.
Gut. Können wir dann anfangen?
Theoretisch beginnt die zweite Staffel The Last of Us genau da, wo Staffel 1 aufgehört hat. Aber eben nur theoretisch. Denn Joel und Ellie haben sich in Jackson Hole, Wyoming niedergelassen, in einem ehemaligen Skigebiet, das Zufluchtsort für die geworden ist, die von der Zombie-Infektion bisher verschont geblieben sind.
Hier leben wir. Und was ist das?
Der Zaun.
Und was ist innerhalb des Zauns?
Menschen.
Und außerhalb?
Monster.
Es ist erstmal der Status quo, eine Bestandsaufnahme nach dem Roadtrip durch die USA in Staffel 1, ein Eintauchen in die neue Welt, die neue Heimat, den von Schnee bedeckten, aber abgeschotteten Zufluchtsort, das Ergründen der sozialen Strukturen, das Ankommen in der Dystopie, allerdings mit einem Zeitsprung von 5 Jahren. Aus dem Teenager Ellie ist eine junge Erwachsene geworden, das Verhältnis zu ihrem quasi-Adoptivvater Joel ist angespannt, ob durch die Pubertät und das Gefühlschaos oder den Vertrauensbruch am Ende der ersten Staffel bleibt zunächst offen. Ellies Blicke sprechen Bände. Beides ist möglich.
Du hast es geschworen.
Es ist erstmal das Unausgesprochene, das über allem schwebt. Das Misstrauen, die Frage, wie weit man bereit ist, Dinge für andere zu opfern oder eben für sich selbst. Der Ton in The Last of Us 2 ist noch düsterer als in der ersten Staffel, aber eben auch emotionaler. Vergeltung und Vergebung sind die zentralen Themen, gepaart mit Verantwortung und dem unstillbaren Durst nach Gerechtigkeit.
Versuchen wir was anderes. Man muss den Mut haben, etwas laut auszusprechen, bevor man es heilen kann.
The Last of Us Staffel 2 ist brutal in der Darstellung der Gewalt, aber auch in der inneren Zerrissenheit seiner Figuren. Pedro Pascal spielt Joel weiterhin in einer grimmigen Mischung aus Lonesome Cowboy und Adoptivvater. Belle Ramsey ist, vor allem durch die emotionale Reise ihrer Figur Ellie, erwachsen geworden. Unterstützt werden die beiden von Nebendarstellern, die mit der nötigen Zurückhaltung, aber doch auch Präsenz agieren. Allen voran Caitlin Dever als Abby, deren Geschichte eng mit der von Ellie verbunden ist.
Wenn morgen früh die Sonne aufgeht, bist du sehr wahrscheinlich schon tot.
Ihr werdet verlieren.
Auch wenn diese Staffel nur das Bindeglied zum schon bestätigten Finale mit Staffel 3 ist und damit das Schicksal der Sandwich-Staffel hat, haben die Macher um Mason und Rickman alles gegeben, die Serie erneut gut aussehen zu lassen und sich Zeit genommen auf ihrer emotionalen und physischen Reise, mit der bitteren Erkenntnis im Hinterkopf, dass Frieden ein zerbrechliches Gut ist, vor allem wenn die Welt seit 25 Jahren am Abgrund steht. Wieder einmal erzählt die Dystopie viel mehr über die Gegenwart, als man erwartet.
Anna Wollner über die zweite Staffel The Last of Us ab sofort bei Sky und Wow TV.
Standpunkte.
Seit knapp einer Woche liegt der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD auf dem Tisch. Die CSU hat schon zugestimmt, die CDU will das auf einem kleinen Parteitag Ende April tun und die SPD lässt ihre Mitglieder ab heute in einer Befragung entscheiden. Bereits seit Tagen rumort es in den Parteibasen der Koalitionspartner. Besonders die Jusos sind mit vielen Punkten des Koalitionsvertrags nicht einverstanden, aber auch in der Union gibt es durchaus Unzufriedenheit. Unser Gastautor heute ist Gordon Ripinski, Deutschlandchef des Nachrichtenmagazins Politico. Für ihn ist der Knatsch rund um den Koalitionsvertrag kein gutes Zeichen. Der Grund liegt seiner Ansicht nach auch darin, dass das Papier insgesamt viel zu ambitionslos ist.
Wieder wurde vor allem verhindert statt gemacht. Die SPD hat Steuersenkungen verhindert, die Union Steuererhöhungen. Das Ergebnis ist das Festhalten am Status quo, bei dem eigentlich jeder weiß, dass er aktuell nicht mehr ausreicht. Hast du Sorgen, hast du Not, ist der Mittelweg der Tod. Eigentlich ist das bekannt und dennoch wurde genau dieser Mittelweg von Union und SPD gewählt. Der beginnende Ärger darüber ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es in der Politik mehr Mut braucht. Aber vielleicht braucht es vor allem eine Umdefinition von Mut. Mutig ist nämlich nicht, wer die radikalsten Vorschläge macht. Mutig ist, wer auch mal etwas tut, das eben nicht in erster Linie den eigenen Parteiinteressen entspricht. Die Koalition ist zu jung, um sie jetzt schon zu kritisieren. Aber den Mut, den muss sie noch lernen. Er ist in den vergangenen Jahren in der deutschen Politik leider insgesamt völlig zur Nebensache geworden.
Die Meinung von Gordon Ripinski. Die Frankfurter Rundschau sieht die Koalitionspartner in der Pflicht, sich zusammenzureißen. Denn in der Bevölkerung gäbe es eine große Sehnsucht nach einer Regierung, die den Vorwärtsgang einlegt.
Das liegt daran, dass der Leidensdruck bei den Menschen hoch ist. Schlechte Infrastruktur, zu viel Bürokratie, hohe Preise, unzureichend ausgestattete Schulen, schwierige Bedingungen für die Pflege, Sorge wegen der internationalen Lage und. Dieser Verantwortung müssen Union und SPD gerecht werden. Der Wahlkampf ist vorüber. In der sensiblen Phase zwischen der Einigung auf den Koalitionsvertrag und der Kanzlerwahl sollten die Bündnispartner öffentlichen Streit wie um den Mindestlohn vermeiden.
Der Münchner Merkur wirft einen genaueren Blick auf die Aussagen von CDU-Chef Merz zum Thema Mindestlohn. Für das Blatt sind sie keine typisch Merzschen Ungeschicklichkeiten, sondern ein klares Signal an die Wähler und den zukünftigen Koalitionspartner.
In der Unionsspitze herrscht jenseits der öffentlich zur Schau gestellten Gelassenheit Bestürzung über den Umfragecrash nach der Wahl. Mit seinem Machtwort will Merz klarstellen, wer Koch ist und wer Kellner in der schwarz-roten Koalition. Und er will den bei Unionswählern entstandenen Eindruck korrigieren, die Wahlverliererin SPD habe ihn am Nasenring durch die Manege gezogen. Er weiß, Ablehnung ist für die SPD jetzt keine Option mehr.
Die neue Osnabrücker Zeitung beleuchtet die Rolle von Lars Klingbeil im Hinblick darauf, dass die Jusos den Koalitionsvertrag ablehnen. Sie meint, der SPD-Chef müsse Autorität zeigen.
Es ist nicht nur im Sinne seiner offenbar nachhaltig desorientierten Partei, sondern es liegt auch im Interesse des ganzen Landes, dass Klingbeil seine Leute jetzt aber mal im Deutschland-Tempo in den Griff kriegt. Er muss ihnen deutlich machen, dass Merz mit seinem Nicht-Fix-Urteil zum Mindestlohn nicht provoziert, sondern nur den Stand der Dinge zutreffend wiedergegeben hat. Lars Klingbeil wollte der Boss sein. Zeit, es zu werden.
Und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung trägt der Koalitionsvertrag eindeutig die Handschrift der SPD.
Am Koalitionsvertrag lässt sich einiges aussetzen, nur eines nicht, dass er die SPD benachteilige. Das Sahnehäubchen ist die Ressortverteilung. 7 Ministerien für die SPD. So viele gab es nicht einmal zuletzt unter Merkel. Gut verhandelt, Lars Klingbeil. Für eine 16%-Partei ist das keine schlechte Ausbeute. Friedrich Merz hingegen muss froh sein, dass es keinen CDU-Mitgliederentscheid geben wird. Die meisten Pluspunkte der SPD schlagen für sie als doppelte Minuspunkte zu Buche.
Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Marei Beermann und unsere Standpunkte gibt es täglich auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek für Sie. Und das Thema die Jusos zum Koalitionsvertrag, das ist auch ein Thema nochmal nach unseren Nachrichten gleich um 1 Uhr. Die gibt es jetzt für Sie hier in der ARD Infonacht. Der nächste Nachrichtenüberblick.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Die SPD hat kurz vor Beginn ihres Mitgliederentscheids bei einer Veranstaltung in Hannover für den Koalitionsvertrag geworben. Parteichef Klingbeil sagte, man brauche eine stabile Regierung. Zur Kritik der Jusos sagte Klingbeil, im Koalitionsvertrag gehe es nicht um SPD pur, sondern um gute Kompromisse. Bis 29. April können die SPD-Mitglieder abstimmen. Von ursprünglich 16 geplanten Containerunterkünften für Geflüchtete in Berlin wird eine weitere nicht realisiert. Wie die Senatsverwaltung dem RBB mitteilte, wird der Standort an der General-Pape-Straße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht weiter verfolgt. Dort war eigentlich eine Unterkunft für 240 Menschen vorgesehen. 400 geplünderte Schließfächer und ein Schaden in Millionenhöhe. Der Raub in Strausberg in Märkisch-Oderland vor 2 Jahren ist noch immer nicht aufgeklärt. Jetzt hat die Polizei ein Blitzerfoto veröffentlicht. Thorsten Glauche.
4 maskierte Täter verließen mit prall gefüllten Taschen die Sparkassenfiliale und flüchteten mit einem weißen Opel Insignia in zunächst unbekannter Richtung. Wenig später wurde das Fahrzeug auf der Bundesautobahn 10, dem östlichen Berliner Ring, in Höhe der Anschlussstelle Freienbrink durch eine Geschwindigkeitsmessanlage aufgenommen. Demnach war das Fluchtfahrzeug in Richtung Dreieck Spreeau unterwegs. Es ist bis heute jedoch nicht wieder aufgetaucht und die Kennzeichen erwiesen sich als gefälscht.
Russland hat Überlegungen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern scharf kritisiert. Merz hatte eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow warnte vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher.
Die Eisbären Berlin treffen in der Finalserie der deutschen Eishockeyliga auf die Kölner Haie. Die Rheinländer bezwangen am Abend Ingolstadt mit 3:2 und entschieden damit das Halbfinale für sich. Das Playoff-Finale, das über maximal